Ja, wir haben heute Abend dieses Thema vor uns, Lots letzter Tag oder letzte Nacht in Sodom. Und ich möchte einige Bibelstellen dazu lesen. Aus 1. Mose 19, die Geschichte ist uns wahrscheinlich recht gut bekannt, aber ich lese trotzdem nicht alle Verse, aber so, dass wir noch einmal die Geschichte vor Augen haben und noch zwei Stellen aus dem Neuen Testament. 1. Mose 19, Abvers 1, und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, und Lot saß im Tor Sodoms, und als Lot sie sah, stand er auf ihnen entgegen und beugte sich nieder mit dem Angesicht zur Erde und sprach: Ach, siehe, meine Herren, kehrt doch ein in das Haus eures Knechtes und übernachtet und wascht eure Füße, macht euch früh auf und geht eures Weges. Aber sie sprachen: Nein, sondern wir wollen auf dem Platz übernachten. Und er drang sehr in sie, und sie kehrten bei ihm ein und kamen in sein Haus. Er machte ihnen ein Mahl, backte ungesäuerte Kuchen, und sie aßen. Noch hatten sie sich nicht niedergelegt, da umringten die Männer der Stadt, die Männer von Sodom, das Haus, vom jungen Mann bis zum Greis, das ganze Volk insgesamt. Und sie riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Führen sie es uns heraus, dass wir sie erkennen. Lot trat zu ihnen hinaus an den Eingang, schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Tut doch nicht übel, meine Brüder. Siehe doch, ich habe zwei Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Lass mich sie doch zu euch hinausbringen und tut ihnen, wie es gut ist in euren Augen. Allein diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. Sie sprachen: Zurück da. Und sie sprachen: Der eine, da ist gekommen aus Fremdlich hier zu weilen und will den Richter machen. Nun, wir wollen der Ärger tun aus jenen. Und sie drangen hart auf den Mann, auf Lot ein, und traten dazu, die Tür zu erbrechen. Die Männer streckten die Hand aus, brachten Lot zu sich herein ins Haus und verschlossen die Tür. Und die Männer, die am Eingang des Hauses waren, schlugen sie mit Blindheit vom Kleinsten bis zum Größten. Sie ermüdeten, den Eingang zu finden. Und die Männer sprachen zu Lot: Wen du noch hier hast, einen Schwiegersohn, deine Söhne, deine Töchter, wen irgend du in dieser Stadt hast, führe sie hinaus aus diesem Ort, denn wir wollen diesen Ort verderben, weil ihr Geschrei groß geworden ist vor den Herrn, und der Herr hat uns gesandt, die Stadt zu verderben. Und Lot ging hinaus und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten, und sprach: Macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr will die Stadt verderben. Aber er war den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt. Und so wie die Morgenröte aufging, da drangen die Engel in Lot und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau, deine zwei Töchter, die vorhanden sind, damit du nicht weggerafft werdest in der Ungerechtigkeit der Stadt. Und als er zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau, die Hand seiner Töchter, weil der Herr sich seiner erbarmte, und führten ihn hinaus, ließen außerhalb der Stadt. Und als sie ihn hinausgeführt haben ins Freie, da sprach er: Rette dich um deines Lebens willen, sieh nicht hinter dich, bleibe nicht stehen in der Ebene, rette dich auf das Gebirge, damit du nicht weggerafft werdest. Ja, dann handelt der Lot noch mit den beiden Engeln, wäre ein bisschen zu weit und zu hoch und zu schwierig, da wäre noch eine kleine Stadt und so weiter. Und dann ab Vers 23, und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam, und der Herr ließ auf Sodom und Gomorra Schwefel und Feuer regnen von dem Herrn aus dem Himmel. Und er kehrte diese Städte um und die ganze Ebene und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdbodens. Und seine Frau sah hinter sich um und ward zu einer Salzsäule. Und Abraham machte sich des Morgens früh auf an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte. Und er blickte hin nach Sodom und Gomorra und nach dem ganzen Land der Ebene. Und er sah und siehe, ein Rauch stieg auf von der Erde wie der Rauch eines Schmelzofens. Und so geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte, da gedachte Gott des Abraham und entsandte Lot mitten aus der Umkehrung, als er die Städte umkehrte, in welchen Lot gewohnt hatte. Dann einige kurze Verse aus einer der Endzeitreden des Herrn aus Lukas 17, wo Bezug genommen wird auf diese Geschichte. Lukas 17, Vers 26. Es geschah in den Tagen, Entschuldigung, ab Vers 28. Gleicherweise auch, wie es geschah in den Tagen Lots. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. An dem Tag aber, da Lot von Sodom ausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Vers 32, dieser eine Satz noch. gedenkt an Lots Frau. Und zum Schluss noch ein Vers aus dem 2. Petrusbrief. Auch hier wird noch einmal Bezug auf Lot genommen. Ab Vers 6, da ist die Rede von dem Gericht. Und die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte, indem sie denen, welche gottlos leben würden, als Beispiel hinstellte und den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Ja, es kam die Frage auf, was hat dieses Thema zu tun mit dem, was unser Referent Bruder Fruchtenbaum hier vorgetragen hat. Nun, ich denke, dass das Studium der Prophetie auch eine ganz praktische Auswirkung auf unser Leben haben muss. Sonst haben wir das eigentliche Thema oder die Absicht der prophetischen Stellen in der Bibel verpasst. Und so könnte man die Geschichte von Lot als ein Beispiel für unsere Zeit nehmen. Natürlich, in der Endzeitrede des Herrn nimmt er nicht Bezug auf die Entrückung, sondern wahrscheinlich ist es der Tag, wo der Herr auf diese Erde kommt und was dann geschehen wird. Aber wir dürfen das anwenden auf unser Leben, dass auch das Gericht kommen wird und wie wir angesichts der Tatsachen, die wir nun gehört haben und auch noch hören werden, was das für Konsequenzen hat für unser praktisches Leben. So könnte man auch hier diesen Abschnitt, den wir gelesen haben, über Lot überschreiben, von einem, der mit den Wölfen heult. 1. Mose 19 ist das Gegenstück zu Kapitel 18. Eigentlich hätten wir das auch lesen müssen, denn Abrahams Leben wird hier auf dem Hintergrund, den dunklen Hintergrund des Lebens von Lot geschildert, in den ganzen Kapiteln. Immer wieder wechseln die Szenen. Wie verhält sich Lot? Wie verhält sich Abraham? Und das ist eigentlich eine Methode, die wir im Alten Testament besonders, aber auch im Neuen Testament oft finden, wie Gott uns Lektionen verteilt, nämlich durch Kontraste. Also wir haben ja ein Kontrastprogramm vor uns. Szenen werden gegenübergestellt, damit wir für unser Leben daraus lernen und uns in diesem Spiegel der Personen auch erkennen können. Wir haben das sehr deutlich auch bei Josef, wenn seine Geschichte erzählt wird oder geschildert wird, immer im Kontrast zu dem Verhalten seiner Brüder. Denken wir an Samuel. Er wird auch immer wieder geschildert im Kontrast zu Eli und seinen Söhnen. Es ist hochinteressant, das ein bisschen zu lesen. Oder denken wir an David und Saul, diese Kontraste, die sich abwechseln. Und hier in unserem Abschnitt eben Abraham und Lot. Nun, auf beide Männer hat Gott seine Hand gelegt. Beide hat er aus Ur in Chaldäa, aus dem Götzendienst gerissen, gezogen. Beide werden gerecht gesprochen. Man sollte es nicht meinen von Lot, wenn es das Neue Testament das nicht so deutlich sagen würde. Beide werden von dem Gericht bewahrt. Beide, so würde Bruder Fruchtenbaum wahrscheinlich sagen, sind Heilige des Alten Testamentes, von dem aber ein Heiliger sehr unheilig lebte, nämlich Lot. Der eine Heilige Abraham, übersetzt Vater der Menge. Im Neuen Testament wird er Vater der Gläubigen genannt in Römer 4. Also ein Prototyp für einen Gläubigen. Dreimal wird in der Bibel Freund Gottes genannt. Abraham ein Beter und ein Segen für seine Mitmenschen. Der andere, würden wir sagen, Lot gerettet wie durchs Feuer. Auch er entspricht seinem Namen. Lot heißt, kann man übersetzen mit Verhüllung. Oder auch mit Decke. Und man hat den Eindruck, wenn man dieses Kapitel bis zum Ende liest, wo noch die traurige Geschichte geschildert wird, wie er dort in der Höhle sich versteckt und dann die beiden bisher sauberen Töchter ihrem Vater Wein zu trinken geben. Und dann kommt es zu dieser Blutschande und zwei Feinde Israels werden gezeugt in dieser Nacht, Moab und Ben-Ammi, die Ammoniter. Das ist das Letzte, was von Lot berichtet wird. Der Schwefelgeruch Sodoms steckte noch in seinen Kleidern, auch in der letzten Szene. Er war kein Segen für seine Umwelt, sondern ein abschreckendes Beispiel. Und so stehen diese beiden Männer hier vor unseren Blicken. Ich werde ab und zu immer wieder überblenden zu 1. Mose 18, wo uns Abraham geschildert wird. Ganz auffallende Parallelen und ganz große Unterschiede, die uns das Wort Gottes hier vorstellt. Und das macht auch viel Freude, die Bibel so zu studieren. Kapitel 19 beginnt mit einer Abendszene. Es war die letzte Nacht Sodoms, aber es war auch Abend im Leben von Lot. Auch seine Sonne, könnte man sagen, ist untergegangen. Eine letzte erschütternde Szene seines Lebens, ohne zu ahnen, dass sein letzter Tag, seine letzte Nacht dort in Sodom war. Und mit dieser Szene, mit diesem Kapitel, endet sein Lebensbild im Alten Testament. Eine tragische Figur. Aber ich denke doch auch ein treffendes Bild unserer Zeit. Wir leben auch in einer gerichtsreifen Welt. Römer 13, Vers 12 sagt, die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Wie verhalten wir uns angesichts dieser Tatsache? Und wenn wir hier in diesen Tagen viel über diese Endzeit sprechen und vieles hören, dann muss das irgendwie Auswirkungen haben auf dein und mein praktisches Leben. Lot, so lesen wir in Vers 1, Kapitel 19, saß im Tor Sodoms. Wenn wir Kapitel 18 vergleichen würden, da finden wir Abraham, der auch saß, allerdings mittags. Also ein nicht unwesentlicher Unterschied. Und er saß im Eingang seines Zeltes, lesen wir Kapitel 18. Lot hier im Tor Sodoms, das bedeutet, er war ein Ratsherr geworden, höchstwahrscheinlich. Er hatte Karriere gemacht um den Preis eines guten Gewissens. Und ganz kurz die Entwicklung seiner Geschichte. Ich erinnere an Kapitel 13, da wo Abraham Lot die Möglichkeit stellt, zu rechten, zu linken zu gehen. Das Land ertrug nicht mehr diese beiden Männer mit ihren Angehörigen und Herden. Da lesen wir zuerst, Lot hob seine Augen auf und sah. Und er sah dann die Ebene des Jordan in Richtung Sodom, Gomorra, verglich das mit dem Garten Eden, war bewässert und so weiter. Dann in 13, Vers 11 lesen wir, er erwählte sich die Ebene des Jordan. Und Kapitel, Vers 12, Kapitel 13, er schlug Zelte auf bis nach Sodom. Und jetzt hier in Vers 9, Kapitel 19 haben wir die Endstation, er wohnte in Sodom und nicht nur in Sodom, sondern im Tor Sodoms. Einer Stadt, von der die Bibel sagt, Kapitel 13, Vers 13, sie war voll böser und großer Sünder vor dem Herrn. Es begann mit einem Augenblick. Lot hob seine Augen auf. Und das bedeutet in der Bibel immer etwas, wenn es so ausgedrückt wird. Er sah also diese fetten grünen Weiden für seine Viehherden, die bewässerte Gegend, verwechselt das mit dem Garten Eden, er kann gar nicht mal richtig unterscheiden. Während Abraham auf einem kargen, steinigen Hügel stand und dem Lot also die Wahl überließ. Und dann sehen wir, wie er sich schrittweise dieser gerichtsreifen Stadt, Gott hat das Urteil schon ausgesprochen über Sodom und Gomorra, nähert. Bald zeltete er mit seiner Herde vor Sodom. Und dann wohnt er in Sodom, wahrscheinlich in gehobener Position und wahrscheinlich auch unter Aufgabe seines Hirtendaseins. Also wenn wir das so lesen, er wohnte im Tor Sodoms, dann würde Bruder Fruchtenbaum uns genau erklären, was das bedeutet. Dort wurden Geschäfte abgewickelt, dort wurde Politik gemacht, dort versammelte man sich auch, wenn besondere Dinge mitzuteilen waren. Und wenn einer in diesem Tor saß, dann hatte er es zu etwas gebracht in Sodom. Welche Lektion können wir lernen für unser Leben aus dieser ganz einfachen Betrachtung der Entwicklung von Lot? Unsere Füße werden bald unseren Augen folgen. Denkt daran, er sah etwas, er begehrte etwas und dann war er schließlich dort, er nahm etwas. Die uralte Geschichte der Sünde, denken wir an Eva, denken wir an Achan, im Buch Josua, denken wir an Simson, denken wir an David in 2. Samuel 11 und denken wir an das Kinderlied, das wir früher gelernt haben, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wenn wir als Männer unseren Augen den Konsum pornografischer Bilder erlauben, dann werden sie unsere Fantasie füttern und vergiften. Und irgendwann wirst du im Bordell oder im Ehebruch landen, eine Frage der Zeit. Wahrscheinlich war Lot mit guten Vorsätzen aufgebrochen in Richtung Sodom. Wenn er heute lebte, hätte er wahrscheinlich argumentiert, gute Möglichkeiten für evangelistische Kontakte, Freundschaftsevangelisation viel besser möglich als hier irgendwo in der Walachei. Schließlich sind wir in die Welt gesandt worden, wir sollen noch Salz der Erde sein. Vielleicht hat er auch gesagt, was man heute schon mal hört, wer sich von der Welt absondert, wird absonderlich. Also man muss unter den Menschen. Und der bekannte Autor Lutzer, Erwin Lutzer, der auch mal hier in Rehe war vor einigen Jahren, der hat ein nettes Interview gemacht mit Lot. Ich lese das mal vor. Wir befinden uns im Tor Sodoms, wo Lot wohnt. Wir können Maulesel und Kamele beobachten, die beladen mit kostbaren Gütern die Straße passieren. Fußgänger mischen sich geschäftig in das muntere Treiben. Wir halten Lot unser Mikrofon hin und fragen, Herr Lot, Sie waren einer der wohlhabendsten Vieh- und Schafszüchter in ganz Kanaan. Warum haben Sie das ländliche Leben aufgegeben? Ich habe die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, meine Herren. Welche Gelegenheit genau? Die Gelegenheit, den Ertrag meiner Investitionen zu steigern, antwortet Lot. Im Übrigen kann man sich mit den Schafen herzlich wenig unterhalten. Selbst wenn man ihre Zahl erhöht, so ist das Leben eines Hirten doch recht begrenzt. Ich bin gern unter Leuten, meine Frau und die ganze Familie übrigens auch. Ich verstehe, aber was erschien Ihnen sonst noch an Sodom so attraktiv? In der Stadt habe ich erreicht, dass mir Respekt entgegengebracht wird und ich konnte mir einen Namen als erfolgreicher Geschäftsmann erwerben. Der Herr hat mir viele Gaben gegeben und dies war ein Weg, sie zu nutzen. Darüber hinaus hat meine Frau Freude an dem Lebensniveau und den gesellschaftlichen Beziehungen, die wir pflegen können. Wenn ich mich umsehe, erscheint es mir, dass Ihre Position als Richter im Tor eine andere Art Gelegenheit darstellt. Stimmt, antwortet Lot. Hier finde ich eine sehr große Bestätigung. Ich kann die von meinen Vorfahren vermittelte Weisheit anwenden. Manche nennen mich einen Opportunisten. Aber wissen Sie, man muss sich bemühen, hochzukommen. Ich bin dazu bestimmt, mehr als eine Seite in der Geschichte dieser Stadt zu schreiben. Er wird für die kommenden Generationen in der Geschichte stehen, dass ich, Lot, dazu beigetragen habe, diese Stadt groß zu machen. So oder so ähnlich wird vielleicht Lot sich das vorgestellt haben, seinen Weg nach Sodom. Und ihr merkt schon, dass wir eine ganz interessante Parallele haben zu einer Entwicklung in unseren evangelikalen Gemeinden, die besonders von der Emerging Church Bewegung ausgelöst wird, obwohl das eine uralte Kamelle ist, schon vor 30, 40 Jahren wurde das diskutiert und praktiziert mit dem sozialen Evangelium. Ich erinnere hier an ein Buch von sehr vielen, die in den letzten Jahren erschienen sind. Johannes Reimer, Die Welt umarmen, Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus aus der Serie Transformationsstudien Band 1. Inzwischen gibt es da schon 3 andere dicke Wälzer dazu. Da geht es darum, also die Welt umarmen, Titel dieses Buches, abgeleitet von Johannes 3, Vers 16, aber da wird nur der erste Teil erwähnt, dass Gott die Welt geliebt hat. Und die anderen Verse, wo wir erinnert werden, dass wir die Welt nicht lieben sollen oder wer die Welt liebt, ein Feind Gottes ist, werden in diesem Buch überhaupt nicht behandelt. Wir müssen die Welt lieben, weil Gott die Welt liebt. Da muss man wieder fragen, was ist mit Welt gemeint? Es ist eine Theologie des gesellschaftsrelevanten Gemeindebaus. Wir finden hier Begriffe, die immer wieder in diesen Büchern vorkommen und auch in den Vorträgen, die wir auch in der New Age-Bewegung finden. Extern fokussiert sollten wir sein, transformatorisch leben und denken, missional, inkarnatorisch. Und ich zitiere aus diesem Buch, die Gemeinde ist grundsätzlich extern fokussiert. Ihre Mission drängt sie nach außen zur Welt. Die Welt ist der eigentliche Bezugspunkt, die Welt ist der Auftrag und ihre erste Adresse. Die Welt setzt die Tagesordnung für die Gemeinde. Stimmt das? Ja und nein. Manches, natürlich, müssen wir uns schon Gedanken machen, aber unser Bezugspunkt darf doch niemals diese Welt sein, sondern der sollte ganz woanders sein. Und vor allem, die Welt sollte niemals die Tagesordnung für die Gemeinde aufstellen. Aber das ist die Tendenz dieses Buches und dieser ganzen Bewegung, die mit vielen Bibelversen kommen, von begabten Brüdern, verkündigt werden. In vielen Bibelschulen, die uns nahestehen, inzwischen selbstverständlich sind. Und das macht natürlich ganz große Sorge. Wenn wir die Geschichte Lot sehen, dann sehen wir, dass er nicht die Welt Sodom missioniert hat oder transformiert hat, sondern genau das Gegenteil ist geschehen. Die Welt oder Sodom hat den Lot transformiert und verändert. Und das wird auch immer unsere Geschichte sein, wenn wir uns darauf einlassen. Erinnern wir uns kurz an Abraham, Kapitel 18. Das Kapitel beginnt auch damit, dass er sitzt, wie schon gesagt, keine Nachtszene, sondern eine Mittagsszene, während Lot hier am Abend beschrieben wird. Er sitzt am Eingang seines Zeltes. Er wohnt nicht irgendwo, sondern er sitzt unter den Terebinthen Mamres, also ein kleiner Wald. Und dieses Zelt und auch der Altar, das sind die beiden Symbole für Abrahams Leben. Zelt, das symbolisiert seine Beziehung zu dieser Welt. Ich bin ein Wanderer, ich bin unterwegs, ein Hebräer, ein Ausländer, ein Hergelaufener, einer, der von jenseits kommt. So kann man Hebräer diesen Begriff übersetzen. Und das hat er deutlich gemacht, indem er in einem Zelt wohnte. Er wollte deutlich machen, hier bin ich nur auf der Reise, das ist nur Durchgangsstation. Ich warte auf eine Stadt, die Grundlagen hat, das neue Jerusalem. Er war unterwegs. Und das war auch bekannt in seiner Umgebung. Denn in Kapitel 14 finden wir die erstaunliche Geschichte, wie Lot zwischendurch gefangen genommen wird bei dieser Schlacht der Könige, dort in dem Tal der Erdharzquellen. Und da kommt ein Entronnener aus dieser Schlacht und der läuft ausgerechnet zu Abraham. Und da steht dem Hebräer, dem Hergelaufenen, dem Ausländer, der ganz isoliert lebte, der gar nichts mit dem Krieg zu tun hatte. Aber da, ja, da lief man hin, um Hilfe zu holen. Das ist also ganz interessant. Man kannte den Abraham als einer, der natürlich in der Welt war, aber nicht von der Welt war, sich nicht verwickelte in die Sachen, in das Geschehen dieser Welt. Aber wenn es darauf ankam, er war nicht teilnahmslos, auch wenn er abgesondert war, war er bereit, sein Leben für seinen Bruder, so wie wir es da lesen, einzusetzen. Der Altar dagegen, der macht seine Beziehung zu Gott deutlich. Er war ein Anbeter Gottes, er war einer, der opferte. Und nur so konnte er ein Zeugnis sein. Zelt, Wanderer, Ausländer, unterwegs. Hier ist nicht meine Heimat. Und der Altar, das war seine Beziehung zu Gott. Und so hat er Autorität und Kraft, Einfluss auf die Weltgeschichte zu nehmen in 1. Mose 14. Und wenn wir die Geschichte hier noch einmal vergleichen, nur seinetwegen, so haben wir ganz zum Schluss gelesen in Kapitel 19, nur seinetwegen, seiner Gebete wegen, wurden Lot und seine Töchter gerettet aus Sodom. Ist das nicht gewaltig? Da müsste man viel drüber nachdenken, Zeit haben, darüber zu reden. Die haben wir jetzt nicht. Aber die Lektion, die wir aus dieser Begebenheit hier ziehen, ist, dass wir nur als solche, die von der Welt abgesondert leben, werden wir auch Einfluss auf diese Welt haben. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass uns das deutlich wird. In diesem Buch, das Gebetsleben Jesu, das beginnt mit einem sehr schönen Zitat von Søren Kierkegaard, dem bekannten Theologen und auch Dichter. Es war ein gläubiger Mann. Der erinnert an Archimedes. Und wer von euch in der Schule gut aufgepasst hat, kennt seine Geschichte. Etwa 400 Jahre vor Christus lebte dieser Mann, ein Mathematiker, ein Physiker, ein sehr intelligenter Mann, der viel nachgedacht hat und der die Hebelgesetze entdeckt und auch definiert hat. Also wie das mit den Hebel ist, was man mit einem Hebel alles bewegen kann. Und er hat dann diesen berühmten Satz gesprochen: Gib mir einen festen Punkt außerhalb dieser Erde und ich werde die Erde bewegen. Den kennen wir wahrscheinlich alle, haben wir irgendwann gehört. Und darauf bezieht sich Kierkegaard, und das fand ich ganz gewaltig, der archimedische Punkt außerhalb der Welt ist eine Betkammer, wo ein wahrhaft Betender in aller Aufrichtigkeit betet und er wird die Erde bewegen. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen, sehr guten, hilfreichen Vergleich. Eine Betkammer, wo einer aufrichtig betet, außerhalb dieser Welt einen festen Bezugspunkt hat, der wird Einfluss haben können auf diese Welt, auf unsere Mitmenschen, auf unsere Umgebung. Nur wer einen festen Standpunkt hat, kann etwas bewegen. Und unser Bezugspunkt muss außerhalb dieser Erde sein, in der Ewigkeit gegründet auf dem Fundament des Wortes Gottes. C.S. Lewis, der hat einmal einen Satz gesagt in Pardon, ich bin Christ, den finde ich auch sehr wichtig, sagt er, wenn Sie die Geschichte studieren, das hat er ja getan, werden Sie feststellen, dass die Christen, die am meisten für diese Welt getan haben, diejenigen waren, die am häufigsten über die zukünftige Welt nachgedacht haben. Das ist eine interessante Beobachtung. Und wenn wir das zumindest mal auch in Deutschland im Pietismus sehen, dann werden wir feststellen, dass tatsächlich diejenigen, die angefangen haben, soziale Reformen einzuleiten, die sich um die Kranken gekümmert haben, um Weise, um verlassene Kinder, Frauen und so weiter, das waren gerade solche Christen, die viel über die Ewigkeit, über den Herrn, über den Himmel nachgedacht haben. Ob das jetzt Bodo Schwink war, ob das Georg Müller war in England, August Hermann Franke in Halle oder wen wir jetzt aufzählen könnten. Und das ist, glaube ich, unbedingt so. Und wenn wir in diesen Tagen viel über die Ewigkeit, die Zukunft nachdenken und hoffentlich auch über den Herrn der Zukunft, dann wird das automatisch Einfluss haben auf mein Leben hier auf dieser Erde. Aber zurück zu Lot. Er bekommt Besuch. Es sind die beiden Engel, die er natürlich nicht als Engel erkennt, sondern zwei Boten, die in Kapitel 18 mit einem dritten Gott im Alten Testament, der Jesus im Alten Testament, genannt werden. Aber hier sind es nur noch die zwei Engel, während Abraham ja mit Gott dort im Gespräch war und mit ihm über Sodom und Gomorra gesprochen hat. Also eine Theophanie in Kapitel 18, hier in Kapitel 19, zwei Engel erscheinen, besuchen in Menschengestalt den Lot. Und das heißt auch, Gott selbst konnte gar eine Gemeinschaft mit ihm haben, mit Abraham wohl. Und wir haben ein ganz ergreifendes Selbstgespräch Gottes in Kapitel 18. Da steht er oder sieht auf Sodom und Gomorra und spricht zu sich selbst, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Mit anderen Worten, das geht doch gar nicht. Abraham ist mein Freund, mit dem oder vor dem will ich keine Geheimnisse haben, mit dem muss ich über Sodom und Gomorra sprechen. Das ist ein ganz wunderschöner Vers im Alten Testament. Er möchte seine Pläne mit dieser Welt mit seinem Freund teilen. Aber das konnte er nicht mit Lot. Er hatte sich mit dieser Welt eins gemacht. Während Abraham in Kapitel 18, als er die drei Männer erblickt am Mittag, da rennt er ihnen entgegen. Hier bei Lot, er steht auf, lesen in der Bibel in den ersten Versen, Kapitel 19, Vers 1. Er geht ihnen entgegen. Und fast hat man den Eindruck, es ist ein recht müder, beschwerter Gang. Er stürzt sich nicht auf diese Männer. Und er bietet ihnen ein Nachtlager an, mit der Nebenbemerkung, die vielleicht auch tiefsinnig ist, macht euch früh auf und verschwindet wieder. Die Engel zögern. Sie sagen, nee, wir wollen lieber auf dem Marktplatz übernachten, möglicherweise ein Test. Wie wird jetzt Lot reagieren? Denn was sich dort abspielte, war ja bekannt. Sie zögern, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und dann lesen wir von Lot immerhin, er drang in sie. Das war natürlich die orientalische Gastfreundschaft. Das war wichtig. Aber kann es auch sein, dass Lot etwas ahnte, was diesen beiden Männern begegnen würde, wenn sie auf dem Marktplatz übernachten würden. Also hier eine Situation, die irgendwie unruhig ist, unheilschwanger ist, hochinteressant und auch spannend. Natürlich kommt hier auch die Frage auf, wo war Lots Frau? Wo seine Kinder? Wo seine Knechte? Kapitel 18, Abraham, der rennt, als er die drei Männer überredet hat, bei ihm zu Gast zu sein, zu seiner Frau und sagt, oh, jetzt schnell los und jetzt mach Kuchen und jetzt wird ein Kalb geschlachtet. Und die Knechte, die müssen losgehen, da ist nur noch Eile, 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 um die Gäste zu bewirten. Also er war auf seine Umgebung wirklich keine Schlaftablette, sondern wirklich, es ging ein elektrisierender Impuls aus auf seine Umgebung. Auch die Frage wäre das an uns, was geht von uns aus? Aber bei Lot hier ganz anders. Er scheint auch ein einsamer Mann in seiner Familie gewesen zu sein. Die Frau von Lot taucht auf jeden Fall hier in den ersten Versen überhaupt nicht auf. Er selbst, er allein muss ein Mahl machen, ziemlich bescheiden, ungesäuertes Brot. Und doch hat Lot endlich mal Gemeinschaft mit Männern wie aus einer anderen Welt. Und das wird er geahnt haben. Vielleicht hat er an alte Zeiten zurückgedacht. So wie damals, als ich mit Abraham noch unterwegs war. Vielleicht kamen Erinnerungen hoch, die viele Jahre zurücklagen. Aber diese Erinnerungen, die hielten nur eine kurze Zeit. Diese schönen alten Erinnerungen an vergangene Zeiten. Und dann stürmten alle Männer Sodoms, jung und alt, sie umringen das Haus. Irgendwie hatte sich das rumgesprochen. Da kommen zwei Männer, die sehen ganz anders aus wie alle anderen, wie aus einer anderen Welt. Und Lots Befürchtung wird wahr, äußerst peinlich, während diese beiden Männer bei ihm zur Nacht sind. Gib uns diese Männer heraus. Dann die Reaktion von Lot, die ist wirklich erschütternd. Tut doch nicht übel, meine Brüder. Ist es nicht tragisch, welche Sprache der führt? Er nennt die Sünde nicht beim Namen, er nennt Homosexuelle meine Brüder. Also eine ganz lauwarme Stellungnahme zu einer himmelschreienden Sünde. Möge Gott uns davor bewahren, dass wir auch in der Zukunft in dieser Frage dem Lot gleichen. Seine eigenen Kompromisse verschließen ihm den Mund zu einem eindeutigen Zeugnis. Er hatte bisher geschwiegen zu diesen Sünden. Er wollte nicht auffallen. Und jetzt hat er keine Kraft und Autorität, Stellung zu beziehen. Ein Zitat von Lutzer: Die prophetische Stimme, die Menschen zur Buße ruft, verstummt seltsamerweise, wenn man mit den Großen der Welt Umgang pflegt. Fand ich auch interessant. Ich lese es ja nochmal vor. Die prophetische Stimme, die Menschen zur Buße ruft, denk mal an bestimmte Personen in den USA und auch in Berlin, verstummt seltsamerweise, wenn man mit den Großen der Welt Umgang pflegt. Das ist leider eine Beobachtung, die man machen kann. Und vielleicht steht jeder von uns im kleineren Maßstab auch in dieser Gefahr. Und dann bietet er, und das ist ja eine grauenhafte Szene, seine beiden Töchter, er sagt, sie haben noch keinen Mann erkannt, an, tut ihnen, was gut ist in euren Augen. Welch eine brutale Geringschätzung seiner Töchter. Und das ist der Preis, den viele Väter für ihre Karriere und Weltförmigkeit zahlen. Sie überlassen ihre Kinder den schmutzigen Händen dieser Welt. Da kann mancher von euch wahrscheinlich aus eigener Erfahrung eines zu sagen, tut ihnen, was gut ist in euren Augen. Stellt euch das einmal vor. Aber ist das nicht eine Beobachtung in vielen Familien, dass immer dann, wenn die Väter ihre geistliche Position nicht einnehmen, die Anerkennung dieser Welt suchen, Karrierestreben haben, dass darüber die Kinder geopfert werden? Ein Blick zu Abraham. Ich erinnere noch einmal dran, Kapitel 18, Vers 17. Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Jetzt begründet er das. Wird doch Abraham gewiss zu einer großen Nation machen werden und so weiter. Denn ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, gerecht und recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Ist das nicht ein gewaltiger Unterschied? Hier war ein Mann, ein Vater, noch nicht, aber er würde ein Vater werden, der seinen Kindern Befehle geben kann. Das wusste Gott. Und das war der Grund dafür, dass Gott mit Abraham spricht. Und das war auch seine Bestimmung. Ich habe ihn erkannt, auf dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm Befehle, dass sie den Weg Gottes bewahren. Liebe Väter, können wir unseren Kindern noch Befehle geben? Also meine Tochter, die Deborah, die hier ist, erzählte gestern noch, sie ist Kindergärtnerin, welche Stress sie hat manchmal mit Müttern, wenn die Mütter mitkriegen, dass sie als Kindergärtnerin von den Kindern ein bestimmtes Verhalten erwarten. Und das machst du jetzt so und da gehst du nicht hin und das machst du so. Das wäre doch unmöglich, das müssen wir doch ganz anders sagen. Vielleicht würdest du oder vielleicht möchtest du oder tu mir doch den Gefallen und dergleichen mehr. Das ist die Erziehungsmethode heute in der Pädagogik. Aber ist das nicht ähnlich so auch in unseren Familien, dass wir keine Autorität und Kraft mehr haben als Väter, zu sagen, da gehst du nicht hin und das machst du nicht und das kommt nicht in Frage, das ist Sünde. Warum ist das so? Er opfert seine Töchter. Und jetzt zeigt Sodom oder die Männer Sodoms ihr wahres Gesicht. Plötzlich, der geehrte Ratsherr und Richter Lot, der wird bezeichnet, der eine da, der da gekommen ist, der Fremdling, der Hergelaufene, der will jetzt hier einen dicken Max machen, der will den Richter spielen und so weiter. Warte, Bürschchen, jetzt kommst du ran. Und das ist die Freundschaft dieser Welt, wenn die Masken fallen. Im Grunde wussten sie ja doch, was Lot durch seinen Lebensstil leuchtete. Er war ein Fremdling, er gehörte gar nicht zu ihnen. Und jetzt wird es auch ernst für den Lot. Sturm auf Lot. Es ist eine dramatische Szene. Die Engel verhindern Schlimmeres. Sie schließen die Tür zu. Die Sodomiter werden mit Blindheit geschlagen. Und selbst noch in ihrer Blindheit versuchen sie, die Tür irgendwie aufzubrechen. Wie besessen von ihren Trieben möchten sie um jeden Preis doch sich an den Männern da vergehen. Und dann kommt die entscheidende Frage an Lot. Die beiden Boten, die beiden Engel. Wen hast du in dieser Stadt? Führe sie hinaus, damit sie nicht im Gericht umkommen. Interessante Frage. Wen hast du in dieser Stadt? Hätten sie gefragt, was hast du hier in dieser Stadt? Da hätte er freudig antworten können. Kein Problem. Häuser, Wertpapiere, Aktien, Urkunden, Pokale, Bundesverdienstkreuze. Aber das zählt alle nicht. Wenn der Herr kommt, um zu richten, Menschen zählen. Lot, wen hast du in den letzten Jahren für Gott gewonnen? Dürfen wir die Frage uns heute Abend hier auch stellen. Wen hast du in dieser Stadt, in deiner Umgebung? Wo sind deine Kinder, deine Verwandten, deine Freunde, deine Kollegen, deine Nachbarn? Und das ist plötzlich die Umwertung aller Dinge, von der Nietzsche geschrieben hat, angesichts des Gerichtes Gottes. Alles, wofür er gearbeitet hat, wofür er schlaflose Nächte hatte, alles umsonst, alles für den Schornstein. Ja, und dann haben wir diese komisch-tragische Situation, dass möglicherweise zum ersten Mal der Lot persönliche Evangelisation betreibt. Entschuldigt, wenn ich dabei grinse, aber es ist schon sehr komisch. Er geht zu seinen Schwiegersöhnen und er warnt sie vor dem Gericht. Und Lot, Vers 14, ging und redete zu seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter genommen hatten, und sprach, macht euch auf, geht aus diesem Ort, denn der Herr will die Stadt verderben. Er spricht von Gericht, buchstäblich und deutlich. Und Reaktion, er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der Scherz treibt, ein Witzemacher. Lächter. Hast du noch so einen Witz auf Lager, Papa? Der war gut. Sie konnten nur noch lachen. Kierkegaard erzählt einmal eine Geschichte, die ich in einer kleinen Variation wiedergebe. Geschichte eines Zirkus. Er lebte vor 150 Jahren. Der hatte vor den Toren eines Dorfes das Zelt aufgeschlagen und sie bereiteten sich vor auf die Abendveranstaltung. War keine große Begeisterung im Dorf. Der Besuch war zögerlich an den vergangenen Abenden. Es war jetzt kurz vor der Abendvorstellung. Der Clown hatte sich schon geschminkt, die Pappnase auf, seine Kappe auf, seine roten und schönen Klamotten an und so weiter. Alles war bereit für die Vorstellung am Abend, die in einer Stunde beginnen sollte. Und plötzlich fängt das Zelt Feuer. Der Direktor, der rast dann zu dem Clown hin und sagt ihm, hör mal, jetzt rast zum Dorf hin und hol Hilfe, dass hier gelöscht wird. Das Zelt brennt. Und er rast dann in seinen Klamotten, er kann sich nicht umziehen, er rast zum Marktplatz, stellt sich dorthin und sagt, Leute, der Zirkus brennt, das Zelt brennt, wir brauchen Hilfe, bitte kommt, helft mit Löschen. Und die Leute stehen still und beobachten ihn und sagen, ja, nicht schlecht, der Kerl, also der macht das schon ganz gut. Und er merkt, dass sie alle nicht kapieren, was er will und dann ruft er energischer, Leute, wir brauchen Hilfe, das Zelt brennt, der Zirkus brennt, bitte kommt, helft. Dann schmunzeln sie und sagen, ja, der Mann ist wirklich gut. Also das ist ein Clown. Vielleicht sollte man sich den doch einmal anhören oder ansehen, was er so abends zu bieten hat. Und dann verzweifelt dieser Clown. Er reißt sich die Pappnase von der Nase und schmeißt sie auf die Erde und trampelt drauf und nimmt seine Kappe ab und sagt, Leutchen, er rauft seine Haare, bitte kommt, es geht hier einen Ton um Leben, kommt. Die Leute sagen, Mensch, also morgen Abend kommen wir. Heute Abend ist ein bisschen die Zeit nicht da, aber morgen sind wir dabei. Ja, der Zirkus brennt ab. Keiner hat geholfen. Und so ist das, wenn wir nicht glaubwürdig leben. Einem Clown glaubt man nicht, auch wenn er die Wahrheit spricht. Das weltförmige Leben von Lot war schuld an dem Tod seiner Schwiegersöhne und ihrer Frauen, seiner Töchter. Seine Evangelisation kommt zu spät und seine Botschaft hat keine Überzeugungskraft. Es waren nur Worte, nicht gedeckt, nicht gefüllt durch ein glaubwürdiges Leben. Und dann geht die Morgenröte auf. Die letzte Nacht Sodoms geht dem Ende entgegen. Und ein letzter Appell dieser beiden Boten an Lot: Mach dich auf und geh. Und wenn wir Zeit hätten, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen untersuchen, wie hier alles angestrengt wird, damit der Lot nun endlich dann aus den Socken kommt, sich auf den Weg macht. Er zögert, er will nicht. Die Liebe zu Sodom macht ihn entscheidungs- und handlungsunfähig. Ein Riesenproblem auch heute in unseren Gemeinden. Wie ist das möglich, dass keine Entscheidungen mehr fallen? Dass man nicht mehr etwas umsetzen will? Ist das auch ein Einfluss dieser Welt, dem heutigen Sodom, was einfach uns keine Kraft mehr gibt und keine Autorität gibt, auch etwas zu tun, von dem wir überzeugt sind, dass es richtig und von Gott gewollt ist? Er zögert. Er muss mit Gewalt gerettet werden. Sie müssen ihn bei der Hand nehmen. Freiwillig wäre er gar nicht gegangen. Und dann kommen drei lebenswichtige Befehle. Der erste: Rette dich um deines Lebens willen. Der zweite: Sieh nicht zurück. Der dritte: Bleib nicht stehen. Und während die Engel jetzt die Hände Lots und seiner beiden jungfräulichen Töchter ergreifen, haben wir die Szene, wie die Frau von Lot zurückschaut. Und das ist wirklich tragisch. Die Frau eines Gläubigen, immerhin, auch wenn er unheilig lebte, die alles gehört hatte, alles wusste, auch das Gericht über Sodom vernommen hatte. Sie wusste um den Ernst des Gerichtes Gottes. Sie war schon im Aufbruch, aber ihr Herz war in Sodom. Noch einmal wollte sie zurückschauen auf all das, was ihr Leben bisher ausgemacht hatte. Und in dem Moment erstarrt sie. Sie stirbt kurz vor dem Ziel. Und sie starb während der Sünde, als sie tat, was Gott verboten hatte. Und deswegen diese Mahnung in Lukas 17, Vers 22: Denkt an Lots Frau, vergesst es nicht. Es ist schlimm, in Sodom zu sterben, mit der Welt unterzugehen. Aber ich denke, noch viel schlimmer, die Rettung zu kennen, das Evangelium gehört zu haben und vor den Toren der Rettung zu sterben. Ich bin überzeugt, dass hier auch der eine oder andere sitzt, eine Frau eines gläubigen Mannes oder umgekehrt, Mann einer gläubigen Frau, Kinder gläubiger Eltern. Denke an Lots Frau. Ich habe vor Jahren eine Beerdigung machen müssen, die sitzt mir heute noch in den Knochen. Es war ein junger Mann, Sohn, ich glaube der älteste Sohn von lieben, treuen Geschwistern, die mehrere Kinder hatten, aber einen von ihren Söhnen hat sich auch mal bekehrt in jungen Jahren, aber war dann irgendwie durch Hermann Hesse und seine Romane an Drogen gekommen und hat ein alternatives Leben dann geführt, los von Gott, war nicht mehr zu sehen in den Gemeinden. Auch nicht bei uns, während die Eltern und die anderen Kinder bei uns zum Teil in der Gemeinde waren. Schließlich kamen die Eltern zu uns, zu meiner Frau und mir, und sagten: Hör mal, könnt ihr euch nicht mal um den Siegfried oder Sigi kümmern? Vielleicht habt ihr die Möglichkeit, zu seinem Herzen zu reden. Er war Elektriker. Und wir waren gerade in so einer Umbauphase in unserem Freizeitheim und konnten ihn ganz gut gebrauchen. Und er kam dann auch und wir versuchten, Kontakt zu kriegen, aber irgendwie entweder haben wir die Chancen nicht richtig genutzt oder hat nicht die Weisheit, mit ihm über das Evangelium zu sprechen, ihn irgendwie zu gewinnen. Er hat uns geholfen, wir konnten ihm nicht helfen. Und dann kam dieser Sonntag, wo wir in der Gemeinde zusammen beim Brotbrechen mal Abendmahl waren. Die Eltern waren auch dabei. Und dann fuhren die Eltern nach Hause. Und dann stellen sie fest, dass während sie beim Abendmahl waren, ihr Sohn in der Garage seinen Wagen gezündet hat, Tür verschlossen hat und hat sich dann das Leben genommen und in den letzten Momenten seines Lebens nur einen Zettel hinterlassen mit den wenigen Worten: Ich war ein Narr. Das hat er seinen Eltern hinterlassen. Ich war ein Narr. Tragische Sache. Alles zu wissen und am Ende seines Lebens noch zu bekennen: Ich Idiot. Das war die Frau Lots. Und das wirst du sein, wenn du noch irgendwas festhalten willst aus deiner Vergangenheit, aus dieser Welt und nicht bereit bist, die Konsequenzen zu ziehen. Ja, wie endet die Geschichte? Vers 27. Abraham machte sich des Morgens früh auf, zeitgleich an den Ort, wo er vor dem Herrn gestanden hatte, mit ihm gesprochen hatte, mit ihm über Lot und Sodom und Gomorra gesprochen hatte und auch über Lot natürlich. Und er sieht, wie auf einmal Rauch aufgeht und dann steht da, und es geschah, als Gott die Städte der Ebene verderbte. Da gedachte Gott des Abraham und sandte Lot mitten aus der Umkehrung. Gott verschonte Lot aus unserer Sicht wegen Abrahams Fürbitte. Abraham hatte einen festen Bezugspunkt außerhalb Sodoms und konnte Einfluss nehmen aus einem Beter, der in seiner Betkammer aufrichtig betete. Lot und Abraham, die beiden Kontrastpersonen, beide kommen ans Ziel. Der eine, Lot, wie ein Wrack mit zerbrochenen Masten, zerfetzten Segeln, unterwegs verloren gegangener Fracht, wie mit letzter Kraft in den Hafen hineingeschleppt. Und der andere Abraham, wie ein fruchtbeladenes, reiches Schiff mit vollen Segeln im stillen Abendrot eines gesegneten Lebens ruhig im Hafen eingelaufen. Wie wird unsere Ankunft sein? Ich schließe mit einem kurzen Reim oder Vers von Hans Dannenbaum. Der war im Dritten Reich einer von den Pastoren der Bekennenden Kirche, Leiter der Stadtmission in Berlin. Der schrieb einmal einen kurzen Vers zum Leben Lots. Wer jahrelang zu Sünden schweigen kann, der spielt hernach umsonst den Gottesmann. Wer nicht von Anfang an ist ernst gekommen, der wird am Ende nicht mehr ernst genommen. Ein Menschenleben, dran die Halbheit klebt, ist aus Frömmigkeit umsonst gelebt. Ein Menschenleben, dran die Halbheit klebt, ist trotz Frömmigkeit umsonst gelebt. Beten wir noch. Stehen wir auf. Herr Jesus, wir danken dir für die Personen in deinem Wort. Du hast uns heute erinnert an das Gericht, das kommen wird. Herr, wir beten, dass das nicht nur unsere Bibelkenntnis, unsere Vorstellung vom Heilsplan Gottes erweitert und erfüllt, sondern dass es praktische Auswirkungen auf unsere Hände und Füße hat. Herr, und dass wir diesen festen Bezugspunkt in dir, in deinem Wort haben, damit wir nicht umsonst leben durch Halbheit. Herr, bewahre uns vor solch einem Leben. Herr, und bitte rede zu den Herzen eines jeden, der alles weiß, aber immer noch zurückschaut oder zurückschauen will, bevor er bewusst vor dir niederkniet. Herr Jesus, bitte rede durch dein Wort, durch deinen Geist zu einem jeden von uns und lass es nicht umsonst sein, dass wir diese beiden Personen heute Abend hier vor Augen hatten. Amen.